Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute beschäftige ich mich zu Beginn des zweiten Abschnitts meiner kleinen Reihe über große politische Philosophen mit Aristoteles. Doch für die, die die ersten drei Teile, die sich allesamt mit Platon befassten, nicht gehört haben, noch eine kleine Vorbemerkung, sowohl zur Methodik als auch zu Platon. Ich werde in dieser Reihe nicht versuchen, Denker, politische Denker, Denker, die sich mit politischen Problemen, mit Gerechtigkeitsproblemen, mit Problemen der Staatstätigkeit befasst haben, danach einzuordnen, inwieweit sie für die individuelle Freiheit waren und inwieweit nicht. Dazu kann man eine Menge kluge Dinge sagen und es sind auch eine Menge kluge Dinge gesagt worden. Mein Punkt hier ist jedoch, das Denken dieser politischen Philosophen, Gerechtigkeitsphilosophen, Philosophen überhaupt, für ein Denken im Sinne der individuellen Freiheit nutzbar zu machen. Ich persönlich bin ein strikter Anhänger der individuellen Freiheit und kritisiere jedes politische System oder denke über jedes politische System nur insoweit nach, ob sie individuelle Freiheit schützen, inwieweit sie diese Systeme, diese Ideengebäude ihr nützen, sie verteidigen und inwieweit sie sie legitimerweise und vor allem auch illegitimerweise einschränken. Und aus dieser Perspektive kann man zum ersten politischen Denker, mit dem ich mich befasst habe, mit Platon, sehr viel Kritisches sagen. Popper und andere haben das getan. Ich habe jedoch versucht, erstmal die Grundlagen des Denkens zu eruieren, darzustellen, bei Platon die Ideenlehre, dann die Kritik an bestehenden Verhältnissen. Platon war sehr kritisch zum Zustand der Polis, des Stadtstaates, in dem er lebte, darzustellen und dann zu schauen, mit welchen Methoden, mit welchen Ideen die jeweiligen Denker versuchen, politische Ordnungen zu begründen, was ein Staat, was eine Gemeinschaft darf, was sie soll und auch was sie nicht darf. Bei Platon, das will ich hier nur ganz kurz abhandeln und empfehle natürlich die drei Folgen, sich anzuhören zu Platon in diesem Podcast. Das sind die Folgen 240, 241 und 242. Platon und die Freiheit Teil 1, 2 und 3. Platon hat also alles, zumindest bis in seine mittlere Phase, alles aus der von ihm dargestellten, analysierten Welt der Ideen abzuleiten, aus der Idee des guten, untergeordneten Ideen und daraus eine ideale Ordnung abzuleiten. Dabei, und das darf man nicht vergessen, war ihm immer klar, was vielen späteren politischen Denkern nicht klar war oder was sie zumindest nicht so klar zur Grundlage ihrer Theorie gemacht haben, dass Menschen über ihr Schicksal allein entscheiden. Dass sie sich den Ideen, die sie brauchen, der Welt der Ideen, die sie brauchen, um ihr Handeln zu bestimmen, also durch eigenes Handeln, durch eigenes Denken, durch eigene Selbstvervollkommnung, durch eigene Bildung in einem weiteren Sinne annähern können. Er schrieb das in unterschiedlicher Weise den Menschen zu, also er war der Überzeugung, dass die Begabungen sehr unterschiedlich sind, hat dann im Laufe seines Lebens eine Entwicklung durchgemacht von einem Anhänger einer Philosophenherrschaft, einer relativ unbedingten Philosophenherrschaft zu einer gebundenen Philosophenherrschaft, nämlich in den Nomoi weiß er, dass Menschen auch die besten und klügsten und gebildetsten und der Welt der Ideen am nächsten kommenden Philosophen damit überfordert sind, ständig politische Entscheidungen zum Nutzen aller zu treffen. Und er betonte deshalb als Vordenker des modernen Rechtsstaats und als Vordenker vieler liberaler Philosophen die Bedeutung von Regeln, die Bedeutung von nicht unabänderlichen, aber doch sehr starken Regeln, an die sich auch die Herrschenden halten müssen. Das ist ein wichtiger Gedanke, der im Laufe seines Denkens entstanden ist. Es gibt viele andere wichtige Gedanken. Ich verweise nochmal auf die entsprechenden Podcasts. Doch es gibt, das habe ich auch bemerkt, natürlich Grenzen des Denkens, die sowohl in der grundlegenden Methodik der Ideenlehre begründet sind, als auch in dem möglicherweise überbordenden Glauben daran, dass der Staat, immer als Stadtstaat gedacht, eine große Verantwortung hat, den Menschen das Richtige beizubringen. Ihnen nicht nur zu ermöglichen, sich zu vervollkommnen und mehr zu wissen, sondern sie auch mit zuweilen drastischen Mitteln dazu zu zwingen. All das ist etwas realistischer geworden im Spätwerk, aber es ist dabei Platon. Doch dazu jetzt nichts weiter. Jetzt komme ich zum nächsten bedeutenden, großen politischen Philosophen und betrachte ihn aus der Sicht der Freiheit. Und natürlich ist das Aristoteles, der selbst Schüler von Platon war, allerdings nicht Vollbürger von Athen, da er aus Mazedonien stammte, weil er Mazedonier war. Nur als Nebenbemerkung, das ist ein ganz anderes Gebiet als das, worüber heute gestritten wird. Aber davon abgesehen, er war also Schüler an der Akademie Platons und hat sehr, sehr viel von ihm aufgenommen, hat ihn aber gleichzeitig auch kritisiert. Und darüber werde ich heute im ersten Teil meiner Auseinandersetzung mit Platon etwas sprechen, weil man darauf nicht verzichten kann, wenn man sich dann über die politischen und ethischen Ideen, über das politische und ethische Denken von Aristoteles etwas genauere Gedanken macht. Aristoteles hat die Ideenlehre von Platon auf ihrer ganz grundsätzlichen Ebene abgelehnt. Er hat gesagt, das wäre eine unnütze, nicht sinnvolle Verdoppelung der Welt. Denn Platon glaubte ja, da wäre zu allem eine Idee und alles, was wir sehen können, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, da gibt es dann verschiedene Gleichnisse dazu, ist nur sozusagen ein Abglanz davon, ein mehrfach gespiegelter, veränderter Abglanz. Und nur durch große geistige Anstrengung können wir uns dieser Welt der Ideen annähern. Daraus kann man auch viel lernen für eigenes Denken, für eigenes politisches Denken. Und das geht zu oft verloren. Andererseits ist es jedoch aus Aristoteles Sicht eine Verdoppelung der Welt. Wir könnten jetzt auch noch auf den Begriff von Göttern etwas näher eingehen, den beide hatten. Das waren keine Monotheisten übrigens, obwohl gerade Aristoteles später vom Christentum sozusagen vereinnahmt wurde, mit guten Gründen, auch logisch guten Gründen. Aber nichtsdestotrotz war Aristoteles natürlich kein Monotheist. Aber er glaubte an einen, oder er ging aus von einem unbewegten Beweger, einem Widerspruch in sich selbst. Er hat sich mit Regressionen beschäftigt, Rückwärtsregressionen, alles, was sich bewegt, muss durch etwas bewegt werden. Und da wir einen Regress nicht zulassen können, haben wir dann einen unbewegten Beweger. Das ist aber hier gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er all das in einer Welt verortete, nicht also in einer Welt der Ideen einerseits und einem in der Wirklichkeit befindlichen Abglanz andererseits, sondern er versuchte, das alles mit verschiedenen Substanzen zu erklären. Also es gibt eine Welt, die sich nochmal unterscheidet in die sozusagen irdische Welt, dann in die Welt der Sterne und in die Welt, die noch darüber liegt beim unbewegten Beweger, mit verschiedenen Göttern und so weiter. Das muss uns hier nicht unbedingt beschäftigen. Aber dieses grundlegende Denken, was in seiner Metaphysik festgelegt wurde, ist wichtig. Er glaubte sozusagen an einen einzelnen Zusammenhang der Welt. Es ist in gewisser Weise ein weniger religiöses, weniger auf Ideen oder Gott bezogenes Weltbild, auch wenn er natürlich die Existenz von Göttern nicht in Frage gestellt hat. Das ist Punkt 1. Das hat Auswirkungen auf sein Denken, die ihn von Platon unterscheiden. Die sind aber an dieser Stelle letztlich noch sehr auf einer allgemeinen abstrakten Ebene. Der nächste Unterschied ist wichtiger. Platon glaubte, dass man die Regeln für moralisches Handeln, die Regeln überhaupt für Handeln, direkt von den Ideen durch Schau der Ideen ableiten könnte. Und das ist eine genauso exakte Weise des Denkens und des Handelns sei, wie Überlegungen über die Natur und so etwas. Davon hat Aristoteles Abstand genommen. Er hat überhaupt nicht nur in Bezug auf das menschliche Handeln, sondern überhaupt verschiedene Bereiche des Denkens stärker getrennt. Er hat ja auch viele der modernen Disziplinen der Wissenschaft geschaffen. Und zwar sowohl der Naturwissenschaft als auch des praktischen Denkens. Der Unterschied zwischen theoretischem und praktischem Denken liegt bei ihm vor allem in der möglichen Exaktheit. Während man in den Naturwissenschaften praktisch unendlich weiter nach Exaktheit streben kann, ist es im praktischen Denken nicht so. Das ist etwas, was auch sehr stark das spätere Denken beeinflusst hat. Und diesen Gedanken, den kann man nicht genug reflektieren. Die Idee, dass alles, was sich auf menschliches Handeln bezieht, auf menschliche Verantwortung, auf menschliche Moral, dass all das einen anderen Denkstil, eine andere Denkweise benötigt als das, was sich auf Naturphänomene, was sich auf die Bahnen der Sterne und auf alles Mögliche bezieht. Das hat er getrennt. Das ist wichtig. Das ist nicht, wenn wir freiheitlich argumentieren, nicht unbedingt eine Absage daran, dass es erste Prinzipien gibt und dass man auch auf dieser Ebene denken kann. Ich selber würde sagen, für ein politisches Denken der Freiheit, was hier an einem obersten Prinzip anknüpft, sind beide Gesichtspunkte wichtig. Einerseits der eher platonische, von Aristoteles nicht grundsätzlich verworfene, aber doch stark kritisierte Punkt, dass es da oberste Prinzipien und Ideen gibt. Und der andere, dass menschliches Handeln eben anders betrachtet werden muss als durch Naturwissenschaften. Wenn wir dann sehr viel später in dieser Reihe zu Mises kommen, werden wir dazu noch einige sehr interessante Gedanken hören. Weil Mises sozusagen das a priori, nicht nur er, Kant auch schon, aber Mises fällt mir gerade ein, das a priorische auch in das menschliche Handeln hineingebracht hat. Das ist, so glaube ich, Aristoteles ein wenig fremd. Er glaubt nicht, dass es nicht grundsätzliche Handlungsprinzipien gibt. Natürlich, die hat er untersucht. In seinen Ethiken, insbesondere in der nikomachischen Ethik, auf die ich mich dann in Teil 2 und 3 hier beziehen will. Und auch, dass es politisches Handeln gibt, Handeln in Gemeinschaften, das Prinzipien unterliegen muss. Das haben ja sowohl Platon als auch Aristoteles gefordert. Das ist etwas ganz Wichtiges, Bewahrenswertes. Übrigens auch Platon hat es mehr für die Elite, für die Aristokraten gefordert. Aristoteles fordert für alle, dass politisches Handeln, weit gefasst, inklusive des Handelns von Gerichten, von Richtern und so, immer erklärt und begründet werden muss. Das ist etwas, was für mich ein grundlegendes, bewahrenswertes Prinzip zu sein scheint für jedes freiheitliches Denken. Jedes Handeln, was auf andere Menschen Einfluss hat und mit politischer Macht verbunden wird, muss begründet und erklärt werden, und zwar denen, die es betrifft. Das sagt Aristoteles an mehreren Stellen ganz deutlich. Bevor ich noch einige weitere Gedanken zu Aristoteles in diesem ersten Teil meiner Überlegungen zum Thema Aristoteles und die Freiheit mache, ein kurzer Hinweis. Sie helfen allen, die bei diesem audiovisuellen Angebot mitmachen und mithelfen, wenn Sie den Podcast abonnieren, auf welcher Plattform auch immer Sie ihn hören. Sie helfen auch natürlich, wenn Sie ihn liken und natürlich noch mehr intellektuell, wenn Sie ihn kommentieren, auf welcher Plattform auch immer. Das geht natürlich bei YouTube besonders leicht, aber auch bei anderen haben Sie Möglichkeiten. Also abonnieren Sie, das hilft. Ja, die Abonnementzahlen wachsen stetig, aber sie könnten noch schneller wachsen. Danke für diese kleine Werbeeinblendung, beziehungsweise danke dafür, dass Sie dieser kleinen Werbeeinblendung zugehört haben. Jetzt zurück zu Aristoteles. Aristoteles unterscheidet stärker und vor allem klarer als Platon verschiedene Arten des Handelns, des menschlichen Handelns, der Tätigkeit und damit auch der Erkenntnis. Es knüpft letztlich an eine Dreiteilung von Platon an, aber es ist viel klarer und handlungs- und politikrelevanter. Erstens gibt es da die theoretische Tätigkeit. Da geht es darum, Dinge einfach zu erkennen, zu wissen, um es modern zu sagen, wie etwas funktioniert. Oder wie mein Mathematikprofessor etwas unförmlich, mein Mathematikprofessor während des Physikstudiums sagte, den TDS, den Trick der Sache, zu verstehen, wie etwas funktioniert, ohne darüber sich Gedanken zu machen, ob man das irgendwie nutzen kann an dieser Stelle. Natürlich kommt dann dieser Gedanke später, sondern das Verständnis von Dingen, von Zusammenhängen, naturwissenschaftlich hauptsächlich gedacht. Aber auch in der Betrachtung menschlichen Handelns. Das zweite ist das praktische Handeln. Das ist, wenn man so will, das genuin politische Handeln. Und das bleibt auch bei Aristoteles, auch wenn er seine Werke nicht in diese Form gebracht hat, dialogisch. Zu versuchen, Dinge zu verstehen, anderen zu erklären, die handlungsrelevant sind. Und da haben wir eine viel geringere Präzisionsstufe. Da gibt es nicht mehr das von vornherein absolut Richtige, absolut Gute oder absolut Gerechte, sondern wir haben nur eine schwächere Form der Annäherung an das Richtige und Gute, die sich auch immer wieder verändern kann, dadurch, dass Menschen handeln. Dadurch, dass Menschen handeln und die Welt in gewisser Weise oder nicht in gewisser Weise überhaupt, das muss ich nicht relativieren, verändern, dass sie neue Formen des Zusammenlebens anstreben, dass sie versuchen, miteinander klarzukommen. Und das Dritte, das ist auch noch ebenfalls interessant, ist das poetische Handeln. Da geht es nur ums Produkt. Das unterscheidet er, aber da nimmt er als Beispiel zum Beispiel Handwerker oder jemand, der ein Haus baut. Dieses Handeln wird nur danach beurteilt, was rauskommt. Das gilt auch für Kunstwerke natürlich. Poesie ist etwas erschaffen, in einem ganz allgemeinen Sinne, nicht nur im dichterischen Sinne, in dem wir es heute gebrauchen, poetisches Handeln. Aber, und das ist interessant, und damit möchte ich auch dann heute schon das beenden, kann man aus heutiger Sicht viel darüber nachdenken. Praktisches Handeln wird auch vom Ergebnis her einer friedlichen Polis zum Beispiel her beurteilt, aber auch vom Wert der Handlungen an sich. Handlungen müssen per se gerecht sein. Sie müssen zum Beispiel modern gesprochen transparent sein. Sie müssen erklärbar sein. Sie müssen Gerechtigkeitsprinzipien untersuchen, nämlich Anerkennungsprinzipien genügen. Politische Handlungen werden also nicht nur nach dem Ergebnis. Praktisches Handeln wird nicht nur nach dem Ergebnis, sondern nach Merkmalen des Handelns selbst betrachtet und bewertet. Und diese begriffliche Unterscheidung ist ganz außerordentlich wichtig, auch für freiheitliches Denken. Um es auf einen Spruch herunterzubrechen, den vielleicht jeder schon mal gehört hat, das ist der Spruch, der Zweck heiligt die Mittel. Da würde Aristoteles sagen, nein, vielleicht im poetischen Handeln, wenn ich ein Haus baue, dann Handelt der Zweck fast alle Mittel, außer denen, die gegen ethische Prinzipien verstoßen? Wenn ich aber praktisch, wenn ich politisch handle, wenn ich das Handeln der Polis beeinflussen will, das Handeln meiner Mitmenschen beeinflussen will oder gar ein Amt anstrebe, dann gilt das genau nicht. Dann sind die Handlungen selbst der Bewertung zu unterlegen, zu unterwerfen, genauer gesagt. Das ist dann praktisches Handeln. Und drum haben wir dann auch später in der Begrifflichkeit eine theoretische Philosophie und eine praktische Philosophie und theoretische und praktische Wissenschaften. Und das ist unterschiedlich. Ich kann bei der Bewertung von praktischen Handlungen nie eine solche Genauigkeit, zumindest bei den meisten, nie eine solche Genauigkeit erlangen wie bei physikalischen Gesetzen zum Beispiel. Oder wie in der Mathematik, erst recht nicht. Oder wie auch in anderen Wissenschaften, die nicht unmittelbar mit menschlichem Handeln zu tun haben. Aber diese Spezifik, dass das Handeln zwei Ebenen hat, einerseits das Ziel, was ich anstrebe, andererseits aber inhärente Prinzipien des Handelns, das ist bewahrenswert und das ist nachdenkenswert bis heute. Freiheitseinschränkungen können eben nicht einfach von dem Ziel, zum Beispiel, dass alle wohlhabend werden. Das stimmt doch außerdem nicht. Aber selbst wenn es stimmen würde, können eben nicht so gerechtfertigt werden. Und der Erste, der das in solcher Klarheit, nicht an diesem Beispiel, aber in der prinzipiellen Klarheit gesagt hat, war Aristoteles. Weil er eben davon Abstand genommen hat, menschliches Handeln in genau der gleichen Weise zu behandeln wie den Rest der Welt. Also wir halten fest zum Schluss, er hat von der von ihm kritisierten Verdoppelung der Welt durch die Welt der Ideen Abstand genommen, die Platon, seinen Lehrer, den er auch hochgeschätzt hat, vertreten hat. Er hat die Welt sozusagen einheitlich versucht zu ordnen in Substanzen, in verschiedene Ebenen. Das würde jetzt so weit führen, es ist keine Aristoteles-Vorlesung hier. Und er hat gezeigt, dass es verschiedene Sphären der Erkenntnis gibt und damit auch des Handelns, das Theoretische, das Praktische und das Poetische, wobei praktisches Handeln immer auch einen Wert in sich selber haben muss. Das könnte man, kann man viele Beispiele dazu bringen, in denen das relevant ist. Er hat übrigens letztlich gerade zum Ende seines Lebens immer noch das theoretische Handeln als das Höchste angesehen, als das Anstrebenswerte, sich sozusagen nur mit der Erkenntnis, mit dem Wissen wollen, wie etwas funktioniert, auseinanderzusetzen. Aber er hat das praktische Handeln eben sozusagen in zweierlei Hinsicht betrachtet. Natürlich muss man es auch immer vom Ergebnis her betrachten, zum Beispiel, dass eine für ihn sehr wichtige, harmonische und friedliche Polis, ein friedlicher Stadtstaat, eine friedliche Gesellschaft im Stadtstaat, in der die Menschen die Möglichkeit haben, sich selber zu entwickeln, selber ihr Glück anzustreben, zu schaffen. Gleichzeitig aber dürfen in den einzelnen Handlungen, müssen die einzelnen Handlungen auch bewertet werden. Man darf also auch für ein gutes Ziel, kommen darauf nochmal bei Kant zurück, nicht lügen. Man darf in politischen Auseinandersetzungen nicht lügen, das ist ethisch verwerflich, auch wenn es instrumentell vielleicht, das Wort verwendete er nicht, aber das kommt dann später oft von zu, auch wenn das später oft so gesehen wurde. Also, Aristoteles war mit großem zeitlichen Abstand vorher aber ein starker Anti-Machiavellist zum Beispiel. Und wenn man so will, das haben sie auch an einigen Stellen geschrieben, knüpfen an diese Stellen auch spätere Kritiker der instrumentellen Vernunft an. Teilweise nicht zu Recht und teilweise mit Folgerungen, die wieder sehr kritikwürdig sind. Aber menschliches Handeln darf nicht nur am Ergebnis gemessen werden. Jedenfalls nicht dann, wenn es sich auf politische Zusammenhänge bezieht. Und all das, und damit komme ich für heute zum Ende, und all das in einem Zusammenhang, in dem Aristoteles von jedem Menschen fordert, selber zu denken, selber nach der Erkenntnis von Prinzipien zu streben, die aber nicht in einer Ideenwelt angelegt sind für ihn, wenn sie auch durch Denken, durch Arbeit mit Ideen erkannt werden können oder sich an sie annähern kann, so doch hat jeder Einzelne die Verpflichtung, danach zu streben, indem er in den Dialog mit anderen tritt, indem er sich damit beschäftigt, was andere für Institutionen geschaffen haben, wie sie moralisch handeln und so etwas. Das ist für ihn sehr wichtig. Das hat übrigens auch der späte Platon schon gemacht. Also da ist dann der Unterschied nicht mehr so groß. Doch jeder hat die eigene Verantwortung, daran zu arbeiten. Insgesamt ist Aristoteles Bild von seiner politischen Umgebung bei aller Kritik, die er hat, die noch dadurch verstärkt wird, dass er kein Bürger Athens war, doch sehr viel positiver und nicht so stark ablehnend wie Platon, der ja hauptsächlich das Chaos in der Polis, der den Machtmissbrauch durch Oligarchien, der die gigantischen Probleme der ungezügelten Demokratie, die Stimmungsmachern und so etwas unterliegt, sehr stark kritisiert hat und der dann die reine Welt die Ideen gegenübergestellt hat, so sah Aristoteles doch die Möglichkeit, die Welt, seine Umgebung, den Stadtstaat aus sich selbst heraus zu verbessern, durch Denken, aber auch durch Handeln als gegeben an. Er glaubte, war also deutlich optimistischer in gewisser Weise und er war empirischer. Er hat gesagt, wenn Stadtstaaten schon lange existieren und ganz vernünftig existieren und einigermaßen stabil sind, so gibt es was von ihnen zu lernen. Und so gibt es eben nicht die eine ideale Verfassung, sondern viele verschiedene Verfassungen, Regelsysteme, von denen etwas gelernt werden kann und mit dem man sich auseinandersetzen muss. Das fließt stark an den späten Platon an. Der hat das auch schon so gemacht. Der hat auch schon über Verfassungen geredet. Oder genauer gesagt, die Akteure in seinen Dialogen reden lassen, die es schon gab. Und da durchaus auch eine Menge Positives gesehen. So. In der nächsten Woche werde ich weiter über Aristoteles sprechen, mich stärker direkt in die Details seiner Staatsphilosophie und seiner Ethik, oder seiner Politikphilosophie und seiner Ethik begeben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir dann auch wieder zuhören. Bedanke mich jetzt fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns, kritisieren Sie mich. Ich werde auf alle Kritik versuchen einzugehen an dem, was ich hier gesagt habe. Ich bin auch für jede Art von Ideen, womit ich mich beschäftigen soll, immer dankbar. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Woche und verbleibe bis dahin mit den allerbesten Grüßen und sage Tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.